Also erstmal ganz herzlich willkommen, alle, die jetzt bei diesem Talk mit dabei sind. Auch zu der späten Stunde, ich nenne das eigentlich die Primetime. Also macht es euch gemütlich, setzt euch auf euer Sofa, macht euren Großbildschirm an, schaut euch die Präsi, wie sie dort reinkommt, nehmt euch das Getränk eurer Wahl und macht es euch so richtig gemütlich. So, worum geht es? Es geht um das Thema Open Source. Wir werden im Laufe des Vortrags feststellen, dass die Bezeichnung Open Source jetzt nicht so super eindeutig ist. Das ist teilweise auch unter anderen Begriffen bekannt. Aber ich glaube, jeder kann mit dem Begriff Open Source letztendlich was anfangen. Und ich möchte gerne ein bisschen was erzählen darüber, wie die ganze Sache so anfing, was die Meilensteine waren dabei, wo wir heute stehen, und noch einen ganz kleinen Ausblick geben, so worauf wir uns dort freuen können oder was so die Megatrends sind, die wir teilweise heute schon spüren. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal ein bisschen so in die Vorgeschichte. Und wo fängt man an? Also wenn man über Open Source spricht, meint man ja eigentlich letztendlich doch Programme, auch wenn Open Source eigentlich eine super Tradition hat, so in dem Teilen von Informationen generell, also auch in Dokumenten, Forschungsergebnissen und so weiter, haben insbesondere die Universitäten ja schon eine sehr, sehr lange Tradition, offen mit Informationen umzugehen. Und Programme sind letztendlich auch so etwas wie eine bestimmte Form von Informationen. Und wenn wir mal ganz, ganz weit zurückgehen, so auf das allererste Programm, was als solches eigentlich anerkannt ist, dann landen wir ganz automatisch bei der Ada Lovelace oder Byron, die selbst Mathematikerin war. Und wer von euch heute schon bei dem tollen Vortrag rund um die Babbage Analytical Machine mit dabei gewesen ist, der kennt das schon, der kennt schon ihre Rolle dabei und weiß auch schon, worauf es dann hinauszielt. Weil das, was sie dort aufgeschrieben hat, hier ist mal so ein Beispiel, immer so dargestellt, war ein Programm, mit dem man, jetzt könnt ihr mich nicht verhaften drauf, aber ich glaube, dass man damit Bernoulli-Zahlen berechnen konnte, oder man glaubt es zumindest, dass das damit ging. Weil so richtig funktioniert hat die Babbage-Maschine damals eigentlich noch nicht. Die war eher so ein Konstrukt, naja, was dann später dann gebaut und dann zum Laufen gebracht worden ist, aber es war eher so ein Konzept und dafür hat sie dann eben schon ein Programm geschrieben. Jetzt ist es leider nicht so richtig überliefert, ob das jetzt schon wirklich Open Source gewesen ist, in dem Sinne, dass es die anderen Leuten zur Verfügung gestellt hat oder der großen Masse, weil damals waren die Möglichkeiten noch ein bisschen beschränkt. Und ich glaube, sie hat es jetzt nicht als Buch veröffentlicht. Aber ich glaube, dass es auch jetzt nicht unter Verschluss gehalten hat. So haben wir heute die Möglichkeit, tatsächlich da nochmal drauf zu gucken. Und insofern ist das tatsächlich so ein Beispiel von einer ganz frühen Open Source. Aber dabei blieb es natürlich nicht stehen. Dann ist erstmal eine ganze Weile in dem Bereich nicht so allzu viel passiert. Hier ist übrigens nochmal so ein Bild von der Analytical Engine von Charles Babbage, 1837. Und ja, dann ging es eigentlich erst so nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig los mit den Computern generell. Und hier ist wieder so ein Beispiel, was uns zu denken gibt, ob das Open Source sein könnte oder nicht, weil die Programmabläufe bei der ENIAC 1946, die waren noch gestöpselt. Also das konnte man sich gut angucken, aber das jetzt irgendwo anders hinzubringen, das war jetzt nicht so furchtbar einfach. Also ich würde mal sagen, Open Source eigentlich nicht, aber Closed Source eigentlich auch nicht so richtig. Also ich glaube, wir sind noch nicht so richtig bei Open Source angekommen. Aber die Zeit bleibt ja nicht stehen. Ging dann irgendwann weiter. Ich habe mir ein schönes weiteres Beispiel, der Dinos, so aus der damaligen Zeit, aus den 50er Jahren jetzt. Das ist die UNIVAC, die auch einen Meilenstein repräsentierte, weil das eigentlich so der erste kommerzielle Computer war, den man sich so kaufen konnte. Ich glaube, der wurde vor allen Dingen so im Rahmen von Volkszählungen in den USA so zum Einsatz gebracht. Der konnte schon programmiert werden. Der wurde letztendlich mit Magnetbändern betrieben. Die sieht man auch rechts auf dem Bild ganz schön. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist diese fantastische Konsole, die diese UNIVAC hatte, diese UNIVAC 1. Allerdings so richtig Open Source, weiß noch nicht so genau, aber es gilt tatsächlich als der Startpunkt der Open Source mit einem Programm namens A01, was damals für diese Plattform geschrieben wurde und was tatsächlich dann eben auf Magnetband allen zur Verfügung gestellt wurde, die diesen Rechner hatten. Na gut, also wer den Rechner jetzt nicht hatte oder den entsprechenden Raum dafür und natürlich auch den Strom, der konnte jetzt mit diesem Programm jetzt nicht wirklich viel anfangen, aber es war tatsächlich eine offene Software. Ja, erwähnen finden muss natürlich, also wenn wir jetzt über die kommerziellen Rechner sprechen, auch der zweite kommerzielle Rechner, der nach dem UNIVAC rausgekommen ist, das war die IBM 701. Und IBM kommt ja eigentlich eher so klassischerweise aus dem Bereich der Büromaschinen. Das spiegelt sich ja eigentlich auch so in den Namen wider. Hat aber schon relativ früh sich für das Thema Automatisierung interessiert. Der erste wirklich kommerzielle Rechner war aber tatsächlich diese IBM 701, die 1952 erschienen ist. Und IBM hat damals was ganz Bemerkenswertes gemacht. IBM hat tatsächlich allen, die so ein oder alle, die für die dieser Rechner verfügbar war, eingeladen, bei einer User Group mitzumachen. Die hat den Namen Share. Die besteht tatsächlich auch noch bis heute. Und in dieser User Group, die wurde dazu ermutigt, alle Software, die überhaupt geschrieben wurde für dieses System und für spätere Systeme, offen zur Verfügung zu stellen, damit jeder, der dieses System hat, dann auch auf diese Software zurückgreifen kann. Also IBM war damals schon bewusst, dass es einen großen Vorteil bedeutet, wenn nicht nur die Firma IBM Software schreibt, sondern wenn sie sozusagen dazu ermuntern, dass auch andere Software schreiben und die dann wiederum der Community zur Verfügung stellen. IBM hat auch noch was anderes gemacht. IBM hat auch die Software für ihre Mainframes generell immer auch im Quellcode zur Verfügung gestellt. Heißt, sowas wie Closed Source gab es eigentlich gar nicht. Und wenn man sich überhaupt mal umschaut in dieser Zeit, kann man eigentlich sagen, also wenn man mal die Anfänge betrachtet, dann waren die Anfänge eigentlich per se Open Source. Das heißt also, es gab eigentlich gar nichts anderes als Open Source, weil der Quellcode wurde mit den Systemen immer mitgeliefert. Das lag ein bisschen daran, dass man den Wert der Rechner vor allen Dingen in der mechanischen Ausstattung oder in dem Gerät selber, in der Hardware gesehen hat, und nicht so sehr in der Software. Warum war das so? Das lag ein bisschen daran, dass die Hardware als solche auch nicht so wahnsinnig viel konnte. Das heißt, die Hardware war mit Software eigentlich relativ schnell ausgereizt und der Speicher in diesem System war jetzt auch nicht beliebig groß. Das heißt, die Software konnte als auch nicht irgendwie viele Seiten füllen oder riesige Stapel von Lochkarten, sondern das war eben doch relativ begrenzt. Und wenn es weitergehen sollte, der Speicher nicht ausreichte, dann musste der Speicher geleert werden und wieder mit neuen Lochkartenstapeln dann wieder gefüllt werden. Das nannte man Batch-Verarbeitung. Heißt also, die Software hatte eigentlich ein bisschen eine nachgeordnete Rolle zu dieser Zeit. Ja, außer der Univac und der IBM gab es noch einen anderen ganz wichtigen Player, der eher ein bisschen später so auf den Plan trat, so in den 60er, 70er Jahren, und das war die Firma Digital Equipment. Die Firma Digital Equipment hat jetzt nicht so sehr auf Mainframes gesetzt, sondern mehr auf Minicomputer. Hier sehen wir so das eines der bekanntesten Exemplare von der Firma Digital Equipment. Das ist eine PDP-11 oder genau die Steuereinheit von der PDP-11. Weil die Rechner an sich ist natürlich auch wieder etagenfüllend, wenn man die ganze Peripherie mit Bändern, Druckern und so weiter mit dazu rechnet. Warum habe ich den jetzt hier mit drin? Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass es neben dem Share-Community auch eine zweite User Group gab, die sogenannte Dekus-Tapes. Dekus-Tapes kommen von Digital Equipment User Group und was dort geshared wurde, unterlag ähnlichen Bedingungen wie bei der Share User Group von IBM. Das heißt, sie wurden dazu ermutigt, möglichst viel auf Bänder zu speichern, das zu distributieren. Und die Firma Digital Equipment hat das mit unterstützt, weil sie wusste, je mehr Software dort draußen unterwegs ist, desto attraktiver sind die Rechner, die sie dort in den Markt reinbringen, desto mehr Wert bringen die letztendlich für diejenigen, die da unterwegs sind. Ja, und was sowieso schon die ganze Zeit den offenen Umgang mit Software befördert hat, das war, dass zu dieser Zeit im Wesentlichen eigentlich die Forschungseinrichtungen und Universitäten mit solchen Rechnern ausgestattet waren. Und die haben per se traditionell eigentlich, sind sie sehr offen umgegangen mit ihren Informationen und eben auch mit ihrer Software. Heißt, der Software-Austausch war damals sehr rege. Und das scheiterte, wenn überhaupt, dann eigentlich eher an technischen Problemen, dass man jetzt nicht unbedingt in der Lage war, mit dem Rechner, der jetzt auf Magnetbänder ausgerichtet war, jetzt Lochkarten einzulesen oder umgekehrt. Eine kleine Randbemerkung möchte ich aber noch machen, weil man dieses schicke Logo hier sieht von Dekus. Da muss ich doch nochmal überlegen, das kannte ich doch irgendwo her, und dann habe ich dann noch gefunden, das war tatsächlich der Monitor der PDP-1, also des ersten PDP-Gerätes der PDP-Serie von Digital Equipment. Und was man hier sieht, ist ein sehr bekanntes Programm, was gerade auf diesem Monitor läuft, das ist nämlich Space Wars. Gut, jetzt kommen wir mal weiter im Space, was war natürlich auch Open Source. So, also eigentlich kann man so zusammenfassen zu dem damaligen Zeitpunkt alles Open Source. Wie ging es dann weiter? So gerade so in den 70er Jahren, prominente Entwicklungen, die wir aus der Zeit kennen, sind zum Beispiel Tech. Also nicht Techs, sondern Tech, weil das sollen griechische Buchstaben sein, die da hinterstehen. Tech ist ein Subsystem, was von Don Knuth, einem der bekanntesten Informatikpäpste aus der damaligen Zeit entwickelt wurde, ein Programm, was komplett als Quellcode offengelegt war mit der entsprechenden Dokumentation dazu. Das konnte man sich dann irgendwoher besorgen. Das war damals noch nicht so ganz so einfach, weil das Internet gab es noch nicht so in dieser Form, wie wir das heute kennen. Ich habe es auch deswegen mit reingebracht, weil es eines der allergrößten Pakete ist, die überhaupt zur damaligen Zeit als Quellcode zur Verfügung gestellt wurden, weil das unheimlich viel konnte. Ein weiterer Grund ist, dass ich, das war die Zeit, in der ich damals studiert habe, Anfang der 80er Jahre, und eine meiner Aufgaben, ich hatte damals einen Job als, ja, wie nannte man das, Hilfswissenschaftler damals in der Informatik, und ich wurde dann gebeten, also dieses Tech-Programmpaket dann mal zu portieren. Das sollte auf einer WEX laufen und ich sollte dann die entsprechenden Treiber dafür schreiben, dass es zum Beispiel mit dem HP ThinkChat zusammen funktionierte. Also ich habe auch noch eine persönliche Beziehung dazu, aber es war nicht das einzige große Paket aus der Zeit, sondern es gab ein wichtiges anderes großes Softwarepaket, das war SPICE von Lawrence Nagel und Donald Patterson. Das gibt es bis heute, weil das wurde immer wieder erneuert und modernisiert. Tech übrigens auch. Also wer jetzt noch als sich an der Uni befindet, kennt garantiert LaTeX, weil das ist immer noch super beliebt in diesem ganzen Umfeld. Aber der ein oder andere Computerliebhaber, der jetzt nicht mehr an der Uni ist, der kennt das sicherlich auch und nutzt das vielleicht noch. Immer noch ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, um damit Typesetting zu machen. So, ja, genau, SPICE. Wie gesagt, gibt es bis heute noch, war komplett Open Source, ist bis heute auch noch Open Source. Man kann damit immer noch wundervoll arbeiten. Ist allerdings im Anwendungsbereich ein bisschen so in den Hintergrund getreten, weil es eigentlich eher ein Simulationssystem für Analogschaltkreise ist, die heute nicht mehr so die Bedeutung haben, die sie früher mal hatten. Ja, ein drittes sehr bekanntes Softwarepaket, was Open Source zur Verfügung gestellt wurde in den 70er Jahren, das ist der Emacs. Emacs ist eigentlich bekannt heutzutage als ein Editor, war es damals aber eigentlich nicht wirklich, weil das Emacs ist eigentlich ein Aufsatz gewesen für ein Programm, das hieß Taco. Und dieses Taco war tatsächlich ein Editor, unter anderem auch für die PDP-Maschinen. Und man brauchte damals oder wünschte sich für diesen Editor ein Makrosystem, daher kommt auch der Name mit Emacs. Und das Emacs ist tatsächlich ein wahnsinnig mächtiges Makrosystem, mit dem man dann tatsächlich mit dem Editor eigentlich so ziemlich alles machen kann. Und der Editor ist ein bisschen in den Hintergrund sogar gerückt, weil das Makrosystem Emacs kann so viel, dass man damit zum Beispiel eine komplette Development-Umgebung IDE damit aufbauen kann mit Debugger und Compiler und allem Möglichen. Aber auch da möchte ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Ich finde nur diese Gegenüberstellung hier lustig von unterschiedlichen Editoren, welcher Aufwand eigentlich dahinter steht und welchen Aufwand man reinbringen muss, um letztendlich noch Nutzen zu erzielen im Rahmen eines Anlernen von einem bestimmten Programm. Und ich kann nur sagen, also das entspricht ziemlich, ziemlich genau der Wahrheit, wie das so gezeigt wird. Also beim VI, um ein Beispiel zu geben, da muss man schon relativ viel Aufwand reinstecken, um das Grundprinzip vom VI eigentlich kennenzulernen. Wenn man das aber macht, hat man gleichbleibend hohen Wert mit dem VI. Beim Emacs fühlt man sich manchmal ein bisschen verloren, wenn man so in die Makrosysteme ein bisschen tiefer einsteigt. Okay, aber es soll ja nicht über Emacs gehen, sondern über Open Source. Und da gibt es natürlich jenseits von Forschung und Entwicklung und dem kommerziellen Bereich auch noch diesen Bereich des Home Computing und des Personal Computing. Und auch da hat Open Source natürlich immer schon eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ich habe mal so ein Beispiel herausgegriffen, weil es gerade so rund um die ersten Personalcomputer ein sehr, sehr wichtiger Treiber gewesen ist. Das ist ein Buch, das 1973 erschien. Übrigens auch, da unten sieht man es in dem Logo, ganz klein unten rechts, bei Digital, und also Digital Equipment. Und in diesem Buch werden einfach nur 100 Computerspiele dargestellt mit ihrem Quellcode und einer kleinen Beschreibung, wie man damit eigentlich so spielt. Rechts ist so ein Beispiel für Space War. Man muss sich das dann entsprechend abtippen. Ja, und also wenn man Glück hatte, dann kannte man irgendjemanden, der das auch noch auf Lochstreifen gebracht hatte, und dann konnte man es mit dem Lochstreifenleser dann auch schon bei sich reinziehen. Aber die waren jetzt nicht so lang, dass man die nicht hätte abtippen können. Und im Grunde genommen wollte jeder, der dieses Buch hatte, wollte irgendeinen Computer haben, mit dem diese Programme funktionieren. Das war jetzt Dartmouth Basic, das ist, glaube ich, 1964 entwickelt worden. Das gab es also schon eine ganze Weile auf dem Markt. Also das war ein bisschen decklastig nochmal erweitert, aber grundsätzlich konnte man das eigentlich auch auf jedem Basic-Computer dann portieren und damit diese Spiele spielen. Ja, gab auch, also eigentlich kann man zusammenfassen, der Privatanwender hatte ja noch kein Internet mit Megabit-Download-Kapazitäten. Heißt, der musste sich irgendwas überlegen, wie er sonst irgendwie an den Quellcode rankommt. Und der einfachste Distributionskanal zur damaligen Zeit waren eigentlich tatsächlich die üblichen Computermagazine. Dr. Dobbs, ganz bekanntes davon, Creative Computing, auch ein ganz wichtiges Compute, ein ganz wichtiges Byte, ein absoluter Klassiker, Softside nicht ganz so bekannt, die aber regelmäßig dann Quellcode bei sich dann mit rangebracht haben, den man dann abtippen konnte. Und den hat man dann versucht, nochmal den Fehler zu finden, den man dann irgendwann mit reingebracht hat, weil das Programm dann vielleicht doch nicht so richtig gut lief. Ja, also das waren so die Zeiten, wo man nur noch an Kiosk gehen musste, aber die etwas clevereren, die hatten natürlich schon Modem und mit dem Modem, hier sieht man das so links ein bisschen so angedeutet, also 33.000 Baud, das war schon, also schon, das war schon nicht der Anfang, da war man schon wesentlich weiter. Also die Anfangsmodems, die hatten 2.000 Baud ungefähr, eigentlich sogar weniger, 300 Baud, damit hat es eigentlich mal angefangen. Dann ging es ein bisschen weiter so, aber grundsätzlich konnte man mit dem Modem, egal wie lang das war, mit seinem Telefon in ein sogenanntes Bulletin-Board-System mit reingehen. Das heißt, man musste eine Telefonnummer haben von einem Server, in dem dann auch Modems dran hingen. Auf diesem Server lief dann eine sogenannte BBS, Bulletin-Board-Server-Software. Und dort hatte man eigentlich schon ziemlich viel von dem, was man heute so aus dem Internet kennt. Man konnte Nachrichten empfangen und verschicken, man konnte Files hochladen und runterladen, man konnte chatten. Und alles, also das war schon alles so mit drin in so einem BBS. Allerdings je nachdem, wie langsam das Modem war und irgendwie langsam waren sie alle, auf jeden Fall im Vergleich zu heutigen Geschwindigkeiten, hat das schon mal eine ganze Weile gedauert, bis man das dann runter und hochgeladen hatte. Nichtsdestotrotz waren die BBS ganz, ganz wichtige Mechanismen, um letztendlich Quellcode miteinander zu teilen. Also eben Quellcode auch offen zu legen und den auch nutzbar zu machen. Ja, aber das Internet war ja schon am Kommen und es gab dort aber so eine Entwicklung, die nannte sich Usenet oder Unix-to-Unix-Copy, mit dem man ohne Server, also so quasi nur untereinander, dann auch schon arbeiten konnte und sich Software austauschen konnte. Das erzähle ich aber nur der Vollständigkeit halber. Auch das war ein wichtige Plattform, um darüber Quellcode miteinander auszutauschen. Ja, aber dann kam das Jahr 1983. Ja, was war das Jahr 1983? Also den PC gab es schon, aber das ist jetzt an dieser Stelle tatsächlich nicht so wichtig, sondern 1983 ist etwas passiert. 1983 gab es nämlich einen Wendepunkt. Bis dahin war eigentlich alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, paradiesisch. Quellcode wurde häufig mitgeliefert, man konnte damit machen, was man wollte, man konnte den beliebig verändern, neu einsetzen und so weiter. Das hat sich 1983 verändert. Warum? Zwei Dinge sind da passiert. Zum einen hat die Firma IBM, die damals über 50% Marktanteil hatte, zumindest im kommerziellen Computergeschäft, angekündigt, dass sie keinen Quellcode mehr mit der Software ausliefern. Das heißt, sie liefern weiterhin die Software aus, aber sie liefern keinen Quellcode mehr mit. Und so ein bisschen interessanterweise, so zeitlich verknüpft damit, hat Richard Stallman, den kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie sich mal mit der Thema Open Source beschäftigt hat, das ist der Gründer der Free Software Foundation, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen intensiver drauf ein, hat das GNU-Projekt angekündigt, über das ich dann auch noch ein bisschen was erzählen werde. Aber jetzt noch mal zurück zu IBM. Was ist denn da eigentlich genau passiert, dass eine Firma wie IBM plötzlich sagt, sie wollen keinen Quellcode mehr ausliefern? Ja. So, das geht tatsächlich schon ein bisschen länger zurück, und zwar auf das Jahr 1969. Im Jahr 1969 war IBM schon marktbeherrschend. Hier sehen wir das alte Logo, was sie damals hatten, 1969. Inzwischen hat sich das ja ein bisschen in Streifen gezogen. Aber damals hat das Department of Justice ist auf die Idee gekommen zu sagen, also die IBM hat eine derartig marktbeherrschende Stellung eingenommen, so dass wir als Department of Justice, als Justizministerium eigentlich mal aktiv werden müssen und wir müssen die IBM irgendwie zwingen, diese marktbeherrschende Stellung aufzugeben. Das ist ein ziemlich langwieriges Unterfangen gewesen. Man sieht, dass es bis 1982 gedauert hat. Das heißt, 13 Jahre lang ist dieses Antitrust-Verfahren gelaufen. Das ist die ganze Zeit vor Gericht, hat vor Gericht stattgefunden. Es gab über 30.000 verschiedene Seitendokumente dabei, die dem eingeführt wurden. Es wurden fast knapp 1000 Zeugen wurden angehört dabei. Es hat hunderte Millionen von Dollar auf beiden Seiten gekostet, sowohl bei IBM als auch beim Staat, bis man das ganze Verfahren dann 1982 wegen Nichtigkeit eingestellt hat. Das Interessante ist dabei aber, dass während dieses Verfahrens natürlich immer wieder Druck aufgebaut wurde vom Department of Justice gegenüber der IBM und die IBM immer wieder reagiert hat auf diesen Druck. Also eine der Reaktionen war, dass sie zum Beispiel ihre Preise erhöht haben. Damit ist ihr Marktanteil gesunken, weil weniger Leute dann ihre Produkte gekauft haben. Sie haben aber nicht notwendigerweise weniger Geld verdient, sondern einfach ihre Marge ein bisschen erhöht. Gleichzeitig wurde ihnen aber auch vorgeworfen, dass sie mit dem Bundling von Software für ihre Mainframes, dass das zur marktbeherrschenden Stellung beiträgt. Und dann haben sie dann irgendwann gesagt, ja, dann bundeln wir einfach nicht mehr und geben auch den Quellcode nicht mehr raus. Dann haben wir diese Forderungen in den Jahren auch schon wieder erfüllt. Also man war damals noch ein bisschen hilflos auf Seiten von Justiz, was jetzt wirklich die richtigen Maßnahmen sind. Aber das Blöde war, der Gigant IBM hat dann für sich entschieden, von Open Source Abstand zu nehmen im Sinne von Quellcode gleich mitzuliefern. Ja, es gab aber auch im Bereich der Homecomputer-Welt gab es aber auch ein paar Dinge. Und die gingen so in die Richtung, dass man Software, mit der man eigentlich bisher nur im Bundle Geld verdient hat, dass man auch grundsätzlich überlegen konnte, die Software auch ohne Hardware zu verkaufen und nur mit der Software Geld zu machen. Das klingt heute ein bisschen seltsam, dass das eine ungewöhnliche Sache damals war, aber tatsächlich war die Firma Microsoft, die jetzt so mit ihrem frühen Team hier mal so dargestellt ist, Bill Gates ganz unten links, tatsächlich einer der ersten Firmen, die für sich überlegt haben, nur mit Software Geld zu verdienen und keine Hardware zu verkaufen. Machen sie im Grunde genommen bis heute, ein bisschen Hardware verkaufen sie auch, aber im Wesentlichen ist das eine reine Software-Company. Das war neu zur damaligen Zeit. Und sie haben sich nicht konzentriert jetzt auf die Großrechnerwelt oder die Minicomputerwelt, sondern auf den gerade erst im Entstehen befindlichen Homecomputermarkt, wo sie unterwegs waren. Und sie haben sich aber entschieden, ihre Software, ja, wie soll ich sagen, nicht kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ging ja auch nicht, weil das war ja der einzige Teil ihres Geschäftsmodells, mit dem sie dort unterwegs gewesen sind. Aber sie wollten natürlich, dass möglichst viele ihre Software nutzen. Und da waren sie ein bisschen so in einer Zwickmühle, weil sie wollten diese Software eigentlich weit verteilen, aber es musste natürlich was kosten. Jetzt war es so, dass man damals tatsächlich diese Software aber relativ leicht kopieren konnte, weil die Software kam auf Lochstreifen und man konnte die von Lochstreifen zu Lochstreifen kopieren. Und das fand er jetzt nicht so gut, der Bill Gates, und hat dann in seiner Verzweiflung einen berühmten offenen Brief geschrieben, der jetzt hier links mal so mit reingebaut ist, der offene Brief an die Hobbyisten, wo er sich bitterlich darin beklagt und versucht, allen klarzumachen, dass Software Aufwand bedeutet, insbesondere dann, wenn man sein Geld nicht mit Hardware verdient, und dass jeder doch eigentlich gute Software haben möchte und dass man mit Software eigentlich, dass es keine gute Software werden kann, wenn man dafür nichts bezahlt, und das einfach nur kopieren sollte man nicht tun. Hat mit Open Software nur insofern was zu tun, als dass man das sozusagen so ein bisschen den Start bedeutete für das neue eigenständige Geschäftsmodell mit Open Software. Und da kann man natürlich in die Überlegung, dass sich Quellcode besonders leicht kopieren lässt und beim Quellcode auch, sagen wir, das Intellectual Property natürlich auch offen liegt. Ja, das führte eben dazu, dass man da ein bisschen zurückhaltender wurde und gesagt hat, dann gehen wir doch nur Binärcode raus. Den kann man zwar immer noch kopieren, aber das ist nicht ganz so einfach, insbesondere für das Intellectual Property, wenn ich mit Quellcode rausgehe. Dann gab es aber noch einen dritten Punkt, der dort gerade hochkam, und das war die sogenannte Softwarekrise. Eigentlich gab es die schon ein bisschen länger, also nicht erst zur Zeit von Bill Gates, sondern die fing so Ende der 60er Jahre an. Ich habe vorhin gesagt, warum hatte die Software jetzt nicht so die ganz große Bedeutung so zur Zeit der frühen Mainframes? Das lag daran, dass die Rechner nicht so viel konnten. Die waren groß und haben viel Strom verbraucht, aber so richtig viel konnten sie nicht. Das heißt, die Software hatte auch nicht so die wahnsinnige Bedeutung. Inzwischen waren die Rechner aber sehr, sehr viel leistungsfähiger geworden und hatten wesentlich mehr Speicher, konnten wesentlich mehr an Software verarbeiten. Und damit einherging eine Art Komplexitätsexplosion bei der Software. Man ist dann aufgrund dieser Komplexitätsexplosion in wahnsinnige Schwierigkeiten reingelaufen, weil man hat natürlich erstmal nicht seine Art und Weise verändert, mit der man dort gearbeitet hat. Man hatte dort im Wesentlichen so Einzelleistungen von Einzelnen, die dort programmiert haben. Jetzt muss man irgendwie mit großen Softwareaufträgen, großen Softwarepaketen klarkommen. Und dafür hatte man eigentlich noch gar keine richtige Methodik, wie das geht. Und weil man dort ständig gestolpert ist, sind die Softwarekosten natürlich auch explodiert und überschritten die der Hardware schnell bei weitem. Das war übrigens auch die Geburt des Software Engineerings, wie wir es heute kennen. Der Begriff ist übrigens hier in Deutschland geprägt worden, von Professor Dr. Bauer, der damals eingeladen hatte in München, um dieses Thema zu diskutieren. Und eines der Ergebnisse dieser Diskussion war, dass der Begriff Software Engineering und die Idee, die Methodik, die man auch von aus dem Engineering generell kannte, eben auch auf Software anzuwenden. Eine andere Art, mit diesem Problem Softwarekrise umzugehen, war und ist auch heute noch die Orientierung an offenen Standards als eine der möglichen Lösungsansätze. Das heißt, man geht hin und sagt, weil man verschiedene Dinge miteinander kombinieren kann, was sie sich an offenen Standards ausrichten, kombinieren wir die jeweils besten Implementierungen zu einem gegebenen Problem. Da komme ich gleich dazu, warum das letztendlich auch zum enormen Effizienzgewinn im Rahmen von Open Source führt. Jetzt aber noch mal kurz zum GNU-Projekt. Ich hatte das schon angekündigt, hier ist Richard Stallman in seinen jungen Jahren, heute ist natürlich ein bisschen älter. Er hat 1985 das GNU-Manifest veröffentlicht, in dem er eine neue Art als Reaktion gewissermaßen auf die zunehmende Proprietarisierung von Software gefordert hat. Man möchte doch bitte überlegen, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Und er hat gefordert, eine Freiheit für die Software wieder zurückzugewinnen. Leider ist das Wort Freiheit jetzt ein bisschen blöd übersetzt. Free bedeutet im Englischen eigentlich mehr. Es kann alles Mögliche bedeuten. Also sprechen wir lieber von Free Software als von freier Software. Wo die feinen Unterschiede liegen, versuche ich gleich nochmal was darüber zu erzählen. Aber da ging es los mit dem GNU-Projekt, über das GNU-Manifest. Der Richard Stallman hat ja vorher schon an dem Emacs gearbeitet. So Ende der 60er, Anfang der 70er. Also er war schon dort in einem großen Open-Source-Projekt unterwegs. Und den gibt es vor allen Dingen um die Philosophie, die Kultur, ja eigentlich alles rund um die Softwareentwicklung, nicht nur darum, Quellcode offenzulegen. So, und die Free Software Foundation hat angefangen, Software zu entwickeln. Das heißt, die haben nicht nur einen Rahmen geschaffen, sondern die haben einfach losgelegt und haben gesagt, wir wollen jetzt einfach ganz, ganz viel offene, quelloffene Software, freie Software entwickeln, um zu zeigen, wie das funktioniert. Und sie hatten natürlich ein bisschen das Problem, dass sie damit etwas bewegen wollten und sie mussten verhindern, dass diejenigen, die diese Software nutzen, dann die sozusagen in beliebig verändern und das ganze Ding dann verwässert, dann doch wieder in proprietäre Software. Um das zu verhindern, haben sie das sogenannte Copyleft entwickelt. Das Copyleft sagt, wenn du jetzt Software, die mit dieser Lizenzvereinbarung verbunden ist, wenn du die nutzt, dann musst du diese Lizenzvereinbarung, wenn du daran Änderungen oder die Software weitergibst, auch wieder mit dieser neuen Software verknüpfen, sodass der Erhalt dieser Lizenzvereinbarung dann auch über eine Kette von Nutzern gewährleistet ist. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, hat ein paar Änderungen noch erfahren im Laufe der Zeit, aber die sogenannte GNU Public License, die diese Copyleft beinhaltet, die ist heute auch noch eine der wichtigen Säulen der Open Source Lizenzierung. Ja, wichtige GNU-Entwicklungen waren natürlich, also erstmal der Emacs wurde jetzt wiederentwickelt oder nochmal entwickelt, jetzt unter der GNU-Lizenz freigegeben. Außerdem, und das ist extrem wichtig, hat sich die Free Software Foundation damit befasst, die sogenannte ursprünglich mal GNU-C-Compiler, später dann die GNU-Compiler-Collection, weil noch andere Sprachen dort unterstützt wurden, wie zum Beispiel Ada oder Objective-C, die in der Compiler-Collection mit drin sind, weil die GNU-Compiler-Collection heute noch eine der Grundsäulen der Open-Source-Entwicklung generell ist. Das heißt, alles das, was insbesondere Linux-Bereich passiert, dort, wo insbesondere mit C noch gearbeitet wird, kommt weitestgehend immer noch die GNU-Compiler-Collection zum Einsatz. Und die wird bis heute weiterentwickelt, auch auf die neuesten Architekturen. Unglaublich viele Architekturen werden von dieser Compiler-Collection unterstützt. Das ist also ein unglaublich wichtiger Open Source. Ja, aber nicht nur das, sondern im Grunde genommen hat man versucht, so ziemlich alles, was eigentlich so ein bekanntes Unix-System ausmachen würde, im Rahmen des GNU-Projektes nochmal nachzuentwickeln. Und eine der neueren Varianten ist das Genom-Projekt. Da geht es darum, eine Alternative für KDE, also für den Linux-Desktop, zur Verfügung zu stellen. Aber wichtig ist eigentlich an dieser Stelle, dass eine wichtige Sache fehlt, nämlich also für ein komplettes Unix-like Betriebssystem fehlt insbesondere eins, nämlich ein Kernel. Und den hat das GNU-Projekt nie entwickelt. Der war ein bisschen zu kompliziert, schwierig. Irgendwie hat man es nicht so richtig hingekriegt. Man hätte es vielleicht irgendwann hingekriegt, aber es gab dann noch eine Parallelentwicklung, die das eigentlich erübrigt hat. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Aber hier noch ein weiteres wichtiges Projekt, das X-Windows System, was bis heute eigentlich die Basis also für ein Desktop-Grafik Framework darstellt, mit dem wir heute noch arbeiten. Auch der Rechner, auf dem ich gerade arbeite, der arbeitet damit. Und dann gibt es noch ein paar andere Varianten von Unix-ähnlichen Betriebssystemen, wie FreeBSD, NetBSD, die auch als Open Source zur Verfügung gestellt wurden, jeweils von Berkeley. Also man muss ein bisschen Geld zahlen, aber eigentlich eher für den Datenträger. Und die Software hat man dann im Quellcode umsonst gekriegt. Aber ich habe ja schon gesagt, das mit dem Kernel, das war schon so ein bisschen so ein Problem bei GNU, war noch kein vollständiges Betriebssystem, weil der Kernel fehlte noch. Und glücklicherweise gab es da zu der Zeit Linus Torvalds, der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Und der kam, ein Finne, kennen wir ihn ja, einer der wichtigsten Personen überhaupt im Bereich von Open Source. Und der war, wenn ich mich recht erinnere, mit der Entwicklung einer Terminal-Software befasst, mit der irgendwie durch die Ecke kommen wollte und dann festgestellt, er muss so viel dann hardwarenahen Dingen dort programmieren, dass er dann gesagt hat, okay, das geht jetzt ein bisschen in die Richtung von einer anderen Sache, die er gemacht hat. Er hat sich mit Minix beschäftigt, von Tannenbaum. Das war ein Professor an der Universität in Amsterdam, der ein eigenes Unix-System entwickelt hatte mit einem eigenen Kernel. Und er hat sich das angeschaut und hat sozusagen alternativen Kernel dafür entwickelt und hat diesen Kernel wiederum unter dem GNU Public License, den GPL, zur Verfügung gestellt. Und damit passt es dann zusammen. Das heißt, es gab dann einen Kernel, der in dieselbe Lizenzumfeld reinpasste, wie alles, was sonst von GNU programmiert wurde. Und wenn man beides zusammen nahm, hatte man quasi ein komplettes Unix-like Betriebssystem und man nannte das Linux, ja, nach dem Linux. So viel erstmal zu diesem Thema. Und was hat sich dann noch getan in den 90er Jahren? Da ging es dann eigentlich mit Open Source richtig wieder los. Und zwar insbesondere rund um .NET, Web 2.0 und so weiter, weil dort wurde sehr, sehr viel, quasi alles, was irgendwie rund um das Web war, war quelloffen. Also das Mozilla-Projekt, komme ich gleich noch ein bisschen dazu, wenn wir auf den Open Source-Begriff kommen. Dann das Apache-Projekt, ganz wichtig, mit sehr, sehr vielen Teilprojekten, aber mit dem wichtigsten Projekt natürlich der Apache Web Server, aber auch so in der quelloffenen Datenbank, MySQL und den ganzen Skriptsprachen, die wir kennen. Perl war einer der ersten. Und PHP, Python und so, die haben sich alle in den 90er Jahren entwickelt. Und auch Programme durchaus also aus dem Office-Bereich, Office-Programme als Alternative zu Microsoft Office, wie OpenOffice.org, was damals aus StarOffice entstanden ist, was ja von Sun Microsystems aufgekauft wurde und das wurde dann irgendwann Public Domain gestellt oder als Open Source zur Verfügung gestellt. Ja, und dann gibt es davon noch einen Fork oder eine Variante, der heißt LibreOffice. Genau, und viele andere, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen will. Aber das ganze Thema Internetsoftware war schon sehr, sehr Open-Source-lastig. Aber jetzt habe ich so oft diesen Begriff verwendet, Open-Source. Was ist das denn eigentlich genau? Also es ist echt schwer, also das wirklich genau zu beschreiben, weil es gibt natürlich Definitionen. Also wenn wir uns mal die Definition von der Free Software Foundation angucken, was Free Software ist, und die Open-Source-Definition von der Open-Source-Initiative, OSI, was die jetzt wieder unter Open-Source verstehen, ist das ziemlich ähnlich. Also eigentlich der Grundgedanke, der dahinter steht, ist, dass möglichst viele die Ergebnisse von Open-Source-Entwicklungen nutzen können mit möglichst geringen Hindernissen und dass die sich wiederum mehr oder weniger dazu verpflichten, das dann auch wiederum zu tun mit dem, was sie selbst dort beigetragen haben. Ja, und zumindest einen Meilenstein gab es 1997 in diesem ganzen Umfeld. Da war nämlich der Eric S. Raymond, der hat uns in einem Essay auf einer Linux-Konferenz in Deutschland mal seine Beobachtungen der bisherigen Entwicklung rund um Open Source mal dargestellt hat. Und er hat vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass es eigentlich so zwei verschiedene Grundarten gibt, wie man jetzt mit Open Source umgeht oder mit freier Software. Und das eine ist das, was oben links dargestellt ist, dass die Kathedrale, die steht sozusagen dafür, dass man in relativ langen Release-Zyklen erstmal so in geschlossenen, hinter geschlossenen Türen vor sich hinwerkelt und dann zu bestimmten Zeiten dann irgendwas veröffentlicht, durchaus eben quelloffen, auch zur freien Nutzung, aber eben so, so ein bisschen hinter den verschlossenen Türen. So alles geregelt und gesteuert und so weiter. Also so hat er die Free Software Foundation und deren Art zu arbeiten beschrieben. Und dann gab es noch sozusagen den etwas chaotischeren Teil, so wie das auf dem Bazaar zugeht, dass da unheimlich viele sind, die eigentlich total ähnliche Sachen machen, aber der eine schreit ein bisschen lauter als der andere. Und man bietet durchaus mal Sachen an, die völlig bekloppt sind oder sinnlos, die kauft dann keiner, aber es gibt dann eben andere, die Geniestreiche haben und plötzlich was anbieten auf dem Bazaar, was plötzlich alle haben wollen, wo man insgesamt, sagen wir mal so ein bisschen mit dem heutigen Begriff mal zu bezeichnen, ein bisschen agiler unterwegs ist. Ja, also diese beiden verschiedenen Grundmodelle, die hat dann ein bisschen so auseinandergefieselt. Es hat niemand gesagt, dass das eine jetzt schlechter ist als das andere, ganz im Gegenteil. Also jetzt, also das, was wir von der GNU Free Software Foundation bis heute bekommen hat, einen extrem hohen qualitativen Standard. Und das ist auch total wichtig, zum Beispiel, weil der GNU-Compiler eben auch wirklich in kritischen Bereichen zum Einsatz kommt. Ja, aber wenn man ein bisschen, so sagen wir mal, ein bisschen mehr so miteinander unterwegs sein soll, so wie auf dem Bazaar, ja, dann gibt es eben noch eine andere Methode. Ja, also dieses Essay hat insbesondere die Jungs von Netscape, die Jungs und Mädels von Netscape dann zum Nachdenken gebracht, die gerade so ein bisschen am Wunden lecken waren, weil wer sich noch erinnert, in den 90er Jahren gab es den sogenannten Browserkrieg, also zwischen Netscape und dem Internet Explorer von Microsoft, weil Microsoft ja den Internet Explorer quasi in Anführungsstrichen kostenlos in ihr Windows gleich mit eingebaut hatten. Das heißt, jeder hatte dann Internet Explorer. Und jeder versucht mit proprietären Erweiterungen von HTTP dann irgendwie das auf seinen eigenen Browser zuzuschneiden. Und das Rennen hat dann am Ende Netscape irgendwie verloren. So richtig viel zu holen war da nicht mehr in diesem Bereich. Und dann hat Netscape sich entschlossen, ihre Software Open Source zu stellen. Genau, das war dann Netscape Navigator. Ich habe jetzt mal die Gold-Version hier mit rausgeholt. Da ist dann alles mit drin, also eben auch E-Mail und so weiter. Und das ist dann in zwei verschiedene Projekte dann aufgeteilt worden. Das eine Projekt, das kennen wir, das ist Mozilla-Projekt heute, eines der größten Open-Source-Projekte. Und das andere Projekt ist der Thunderbird, also das allseits beliebte Open-Source-Mail-Bearbeitungs-Client. Ja, genau, das war 1998. Genau, so. Und dann ging es aber irgendwie los. Dann war alles doch ein bisschen durcheinander. Und ich habe das Durcheinander versucht, hier mal ein bisschen darzustellen. Was gab es alles? Es gab Copyright natürlich. Alles, was man irgendwie produziert, das hat natürlich ein Copyright. Es gab die GPL, die ich schon erwähnt habe, die GNU Public License mit dem Copyleft drin. Es gab natürlich auch Softwarepatente, wobei das kein unumstrittenes Thema war. Softwarepatente wurden erstmal eigentlich nur in den USA erteilt. Und hat das Europäische Patentamt sich lange sehr schwer damit getan, Softwarepatente überhaupt zuzulassen. Hat dann kurze Zeit lang das wieder aufgemacht. In der Zeit wurden ja mehrere, also knapp über 1000 Patente ganz, ganz schnell eingereicht und auch beschieden. Und dann hat EPA gemerkt, naja, ist vielleicht doch nicht so genial mit den Softwarepatenten, dass wir ein bisschen restriktiver gehandhabt. Jetzt würden wir nicht mehr ganz so viele Softwarepatente erteilt in Europa. Aber eigentlich ist das mit den Softwarepatenten in den USA viel interessanter. Warum erzähle ich das? Ja, Patente sind manchmal ein bisschen seltsam. Das ist vor allen Dingen sogenannte Trivialpatente. Die können einem als derjenige, der das Patent jetzt nicht hat, manchmal das Leben echt schwer machen. Und eines der Softwarepatente, um nur ein Beispiel zu nennen, die erteilt wurden, war zum Beispiel das Softwarepatent auf den sogenannten Fortschrittsbalken. Das lag bei der Firma IBM. Die hat es dann zum Glück irgendwann wieder freigegeben. Aber im Prinzip hätte IBM sagen können, jeder, der diesen Fortschrittsbalken bei sich drin hat, der muss jetzt eine entsprechende Lizenzgebühr zahlen oder wiederum seine Patente zum Tausch zur Verfügung stellen. Ja, dann gibt es den Begriff Public Domain. Das ist eigentlich einer der ganz, ganz frühen Begriffe, mit dem man so mit Open Source umgegangen ist. Da steht aber eigentlich eher dahinter, dass da eigentlich so gut wie gar nichts wirklich gesagt wird, also auch keine Lizenzvereinbarung. Was die meisten gemacht haben, dass sie noch Disclaimer mit reingepackt haben, also dass wir hinterher dann mindestens nicht von Kali gezerrt werden konnten, wenn die Software dann Schaden angerichtet hat. Copyleft hatte ich schon gesagt. Free Software eben in Definition vor allem von der Free Software Foundation und Open Source in Definition von der Open Source Initiative. Ja, und dann gab es zu allem dann obendrauf dann auch noch die sogenannten Distributoren, die gesagt haben, na, ich nehme jetzt mal die ganze Open Source Software, packetiere die zusammen, liefere die vielleicht sogar noch auf Datenträger raus, mach damit etwas, was enorm erleichternd ist für die Nutzer, weil die dann das quasi in einem Rutsch alles installieren können. Ja, und die haben dann auch noch so ein bisschen mitgespielt dabei. Also frühe Vertreter davon waren zum Beispiel die SUSE oder die Red Hat. Später dann war das auf dann die Debian natürlich, auch eine ganz wichtige Distribution. Ja, genau. Und da oben, die haben dann vor allen Dingen irgendwann sind in diese Richtung Enterprise Open Source Software gegangen. Da erzähle ich dann gleich auch nochmal kurz was darüber. Ja. Da gibt es noch ein paar Mythen rund um Open Source, da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber zum Beispiel, also das Open Source ist jetzt nicht notwendigerweise Freeware, das heißt, es gibt durchaus Open Source, die auch was kostet. Open Source bietet durchaus auch mal ein Service-Level, also manche denken, dass das nicht der Fall ist, also die Community macht sowieso Support, aber man kann auch einen definierten Service-Level kaufen, das geht allerdings meistens dann nur bei Enterprise-Software und so weiter und so weiter. Und manche sind heute noch der Ansicht, dass Open Source eine Randerscheinung sei und dass die meiste Software, die man doch hat, eigentlich proprietär ist. Und da möchte ich kurz mal zeigen, ich habe leider nicht viel Statistik, aber eine habe ich mit dabei. Das ist ein Report, der regelmäßig von der Black Duck durchgeführt wird. Ich habe mal den rausgegriffen aus dem letzten Jahr. Die untersuchen einfach alle Software, die ihnen so unterkommt und untersuchen auch den Binärcode drauf, wie viel Open Source Software denn da eigentlich drin ist. Und dann stellt man fest, dass ja eigentlich so ziemlich der größte Teil der Untersuchungssoftware, auch der proprietären Software, letztendlich zum größten Teil aus Open Source besteht. Und das ist eine interessante Erkenntnis und die allerdings nicht wirklich überrascht, weil heute ist es so, dass natürlich viele Firmen zurückgreifen auf Bibliotheken mit entsprechendem Open Source Hintergrund, um sich dort Zeit zu sparen, um das zu entwickeln. Und ja, bauen dann eben noch ein bisschen proprietären Code mit rein und verkaufen das Ganze dann entsprechend den Lizenzen hoffentlich, die mit der Open-Source-Software verbunden sind, die sie da mit benutzen. Ja, genau. Die wichtigsten Lizenztypen habe ich jetzt mal in Übersicht mal aufgeführt hier. Also ich bin ja kein Jurist, deswegen kann ich euch das auch nicht so genau erklären, was da jetzt im Einzelnen hintersteht. Aber grundsätzlich kann man ein bisschen unterscheiden zwischen den Copylefts und denen, die mehr permissive sind. Die Copylefts sind restriktiver in dem, wie sie die Weitergabe regeln. Aber manchmal möchte man ja doch auch Geld damit verdienen und dann braucht man schon sowas wie eine weniger restriktive Lizenz, die einem genau das auch ermöglicht, also dass man das weitergeben kann, auch ohne, dass es notwendigerweise im Quellcode ausgegeben wird. Also da gibt es jede Menge verschiedene Lizenzen, die regeln aber im Wesentlichen die Nutzungsrechte. Ja, dann noch ein paar Worte dazu, wie Open Source eigentlich entsteht. Ich meine, eigentlich muss man sich ja hat man so ein bisschen die Vorstellung, ja, da kommen Leute zusammen mit Open Source und die fangen jetzt komplett chaotisch an zu arbeiten und da kann ja eigentlich nichts draus werden. Könnte man meinen, allerdings, wir haben ja vorhin schon gesehen bei dem Essay, jetzt rund um Cathedral versus Bazaar, dass es durchaus unterschiedliche Arten gibt, wie man mit Open Source unterwegs sein kann. Glauben wir mal, dass die Free Software Foundation das ziemlich gut im Griff hatte, weil da ist qualitativ sehr hochwertige Software rausgekommen. Aber wie läuft das jetzt auf dem Bazaar ab? Oder genauer gesagt, wie passiert das eigentlich heute? Wie entsteht heute eigentlich Open Source? Ja, schauen wir mal rein. Also das Wichtigste ist erstmal, dass Open Source heutzutage in weltweiter Zusammenarbeit entsteht. Das war früher auch schon so, aber heute ist es natürlich viel einfacher geworden über die ganzen GitHubs und GitLabs, die uns zur Verfügung stehen, auf die wir weltweit zugreifen können. Das heißt, wo jetzt die Mitglieder eines Projektteams sitzen, ist eigentlich heutzutage relativ wurscht. Software, Open Source entsteht in weltweiter Zusammenarbeit. Dabei hat man sich heutzutage eigentlich nach mehreren unterschiedlichen Versuchen, wie man es jetzt machen könnte, im Wesentlichen auf ein bestimmtes kollaboratives Modell geeinigt. Und das besteht zum einen daraus, dass Software upstream zur Verfügung gestellt ist. Das heißt, man arbeitet mit an dieser Software. Die wird dann downstream wieder genutzt von denjenigen, die das in Richtung Enterprise-Software dann weiter veredeln oder härten oder ähnliches. Die bringen ihre entsprechenden Änderungen, Entwicklungen dann wieder mit ein in die Community. Das machen sie dann wieder upstream, sodass die Community wieder sagen kann, wir gehen dann zu den nächsten Release über oder den nächsten Nightly Builds, die dann zur Verfügung gestellt werden. Und so hat man dann so einen schönen Zyklus, also die einen nutzen es und die anderen contributen und manche machen beides. Und so läuft dann sozusagen diese Maschine dann immer schön rund. Ja, und grundsätzlich ist die verteilte Entwicklung auch immer mit der Möglichkeit zur Abspaltung versehen. Das heißt, also, wenn man jetzt mit diesem Projekt nicht zufrieden ist, dann kann man sagen, ich möchte es gerne besser machen, möchte aber mit dem Projekt noch verbunden sein und vielleicht auch von der Weiterentwicklung profitieren. Dafür gibt es dann den sogenannten Fork. Insgesamt ist es so, dass heutzutage die Teams in den Communities eigentlich ziemlich selbstorganisiert unterwegs sind. Da gibt es unterschiedliche Rollen wie Autoren. Das sind meist die sich das Projekt erstmal ausdenken und das Projekt erstmal einleiten. den Ownern, den Maintainern, denjenigen, die beisteuern und denjenigen, die eher so an Diskussionsprozessen noch mit teilnehmen. Alle sind aber wichtig dafür. Damit das Ganze so funktioniert, einigt man sich in der Regel beim Aufsetzen eines Projektes auf einen gewissen Verhaltenskodex. Auch dafür gibt es ein paar Standards, die sich bewährt haben, auf die man sich sehr gut einigen kann. Ja, und man sollte Werkzeuge nutzen wie eine Versionskontrolle, damit man seinen Quellcode auch überall schön reinpacken kann, den revisionieren kann und so weiter. Und mit einem Issue-Tracker arbeiten, also Bugfixes irgendwo tracken und so weiter, aber auch die neuen, was so neu mit reingebracht werden soll. Neue Ideen sollen mit reingebracht werden. Das sind diese Pull-Requests, dass ich sage, ich möchte ganz gerne, ich habe jetzt eine bestimmte Idee, habe ich auch schon ausprogrammiert, möchte ich jetzt ganz gerne, dass das in den Mainstream so mit draufgenommen wird. Das wird dann begutachtet, insbesondere von den Maintainern, bis sie dann die Freigabe erteilen. Dann gibt es Foren, wo man diskutieren kann, Wikis, wo man Dokumentation hinterlegen kann, Mailinglisten, bei denen man sich austauschen kann, Chats und so weiter. Also insgesamt ein hochdynamisches, hochkommunikatives System, in dem man sich dann darüber dann weitgehend selbst organisiert. Und bei Peer-Reviews, da ist es dann ein bisschen doch regulierter. Also es gibt nur bestimmte Mitglieder eines Projektes, die normalerweise Peer-Reviews durchführen können. Da wird dann der Code nochmal auf Qualität überprüft, ob er denn auch den Standards entspricht, auch dem, auf den man sich dort geeinigt hat und einer gewissen Qualität entspricht, und dann wird er mit reingebracht. Und ansonsten gilt eigentlich normalerweise, dass man sich immer zuhört, eine gewisse Kultur miteinander pflegt, auf das die beste Idee gewinnt, und das nennt man dann Meritocracy. Ja, genau. Das bringt dann eigentlich auch so die wichtigsten Open Source Prinzipien auf den Punkt. Offener Austausch, Release early and release often. Jeder hat eine Stimme, beste Idee gewinnt, und natürlich der Community-Gedanke, gemeinsam erreichen wir mehr, insbesondere auch, wenn Firmen sich zusammentun, um gemeinsam mehr zu erreichen. Ja, genau, den Begriff Enterprise Open Source, den habe ich ja schon ein bisschen häufiger erwähnt zwischendurch. Ich möchte das nochmal ein bisschen deutlicher machen, wo der Unterschied zwischen dem ist, was in der Open Source Community passiert, und dem, was jetzt bei den Enterprise Open Source Aktiven dort passiert. Also oben links haben wir das Community-Projekt mit denjenigen, die alle in diesem Community-Projekt mitarbeiten, Kontributoren, einfach nur Beteiligte, Maintainer und so weiter und so weiter. Die produzieren regelmäßig neue Software, die downstream bei denjenigen, die Enterprise-Software anbieten, dann produktivisiert wird. Das heißt, die wird mit einer vernünftigen Dokumentation versehen, die wird nochmal stabilisiert. Da werden unter Umständen auch Dinge rausgenommen, die noch nicht so richtig stabil oder sicher sind. Die werden auf Security geprüft, die werden gehärtet und so weiter und werden dann weitergegeben an diejenigen, die besondere Ansprüche stellen. Zum Beispiel aus dem Business, die selber ein Service-Level zur Verfügung stellen müssen. Warum ist das so? Weil diejenigen, die gewohnt sind von proprietärer Software, dass da zum Beispiel sowas ist, ich will jetzt keine Namen nennen, aber so große proprietäre Softwareanbieter, die sagen, ja, wir stehen für einen gewissen qualitativen Anspruch, wir liefern auch den ganzen Service dazu. Es gibt aber Leute, die sagen, ja, ich würde aber ganz gerne Open Source nehmen, aber ich kriege diesen ganzen Service nicht, den ich von den proprietären Softwareanbietern mit reinbringe. Dafür gibt es dann eben die Enterprise Open Source Softwareanbieter, die liefern dann auch den Service dazu und bieten sozusagen den gleichen Level, den man von der proprietären Software auch schon kannte, nur dass es sich eben um Open Source handelt. Die sind auch ganz wichtig in diesem ganzen System, ich hatte schon gesagt, die liefern dann auch wiederum Anregungen und arbeiten auch selber mit in den Upstream-Projekten, in Community-Projekten, um die Software wieder nach vorne zu bringen. Das hat den Riesenvorteil, dass die ganzen Kunden mit ihren Anforderungen doppelt Berücksichtigung finden, auch wenn sie nicht selber im Community-Projekt unbedingt persönlich beteiligt sind, weil sie über die Produktisierer Feedback zurückgeben in die Community, dass ein bestimmter Trend, bestimmte Richtung auf dem Markt wichtig ist. Das heißt, man spart sich da ein bisschen das Anforderungsmanagement. Oder man kann die Produktisierung dazu nutzen, das Anforderungsmanagement im Community-Projekt weiterzutreiben. Daneben gibt es natürlich auch die Privatnutzer, die immer ganz glücklich sind, wenn sie für die Software wenig oder gar nichts zahlen müssen. Hauptsache es funktioniert. Ja, und dann gibt es so diesen Bereich der Forschung und Entwicklung, die eigentlich gerne Latest Greatest haben möchten, aber eigentlich auch eine Software, die einem gewissen Anspruch entspricht. Die bedienen sich dann aus beiden Bereichen, also sowohl aus dem Community-Projekt als auch aus der Produktisierung, je nachdem, worum es gerade geht. Ja. Hier noch ein paar Merkmale von Open Source, die will ich jetzt auch nicht so unbedingt komplett durchgehen. Ja, vielleicht auch ein bisschen was ist denn wirklich wichtig dabei? Der Enterprise Support habe ich schon angesprochen. Es ist total wichtig, dass man eben ein Ticket aufmachen kann, dass man eine Unterstützung bekommt, dass man sagt, ich habe jetzt eine Produktionsanwendung, die muss ich nächste Woche zum Laufen bringen. Wenn ich da jetzt zur Community gehe, dann habe ich immer so ein bisschen so das Thema, vielleicht habe ich Glück und ich finde eine tolle Unterstützung, vielleicht aber auch nicht, weil der Experte, der das Ganze gemacht hat, jetzt gerade irgendwie nicht verfügbar ist, der ist im Urlaub und kann mir leider nicht weiterhelfen, auch sonst niemand, und dann stehe ich ein bisschen blöd da. Damit das nicht passiert, gibt diesen Enterprise Support, der dann von den Produktisierern dann eben wieder angeboten wird. Ebenso das Thema Security. Das Thema Transparenz bei den Lizenzen ist wichtig, weil ich muss ja, insbesondere wenn ich die Software dazu nutze, um selber dann Services zu entwickeln, auch gucken, welche Nutzungsbestimmungen denn eigentlich mit dieser Software verknüpft sind. Und das hatte ich ja schon mal angehört, ist nicht so ganz einfach bei der Open Source, weil es da sehr viele verschiedene Lizenzen gibt. Ja, dann Professional Service, also durchaus auch mal Unterstützung bei der Integration zum Beispiel zu machen oder bei der Einrichtung, Installation, Konfiguration dieser Software, Produktintegration durchzuführen, eine vernünftige Dokumentation zur Verfügung zu stellen. Die ist manchmal, ist die im Open-Source-Bereich exzellent und genial. Also der Quellcode wird ja sowieso im entsprechenden der Vereinbarung immer gut dokumentiert. Aber ob die Anwendung jetzt selber auch so gut dokumentiert ist, das ist in manchen Projekten der Fall und auch richtig toll gemacht, aber in manchen Projekten eben nicht so sehr. Und da muss dann jemand anders dann sich um die Dokumentation kümmern im Rahmen der Produktisierung. Langfristige Produktsicherheit ist auch so ein Thema, weil es kann ja sein, dass so ein Community-Projekt, dass die Teilnehmer plötzlich die Lust verlieren an diesem Projekt. Aber derjenige, der die Software zum Einsatz bringen will, darauf angewiesen ist, dass es trotzdem noch weiterentwickelt wird. Und das kann natürlich der Produktisierer dann tun für diesen Kunden. Und insbesondere kann er den Support aufrechterhalten, auch wenn das Projekt unter Umständen gar nicht mehr existiert. Ja, Schulungsangebote und Trainings sind auch wichtig. Also eigentlich kann man so zusammenfassen, auch Partnersysteme mit gegenseitigen Zertifizierungen. Also eigentlich immer so, kann man so zusammenfassen, dass es entsprechende Angebote gibt, die Open Source mit derselben Qualität oder sogar bessere Qualität anbieten, als das die proprietären Anbieter so tun. Sodass man jetzt also zumindest dieses Argument nicht mehr herleiten kann, weil man sagen kann, dass man nicht mit Open Source arbeiten möchte. Jetzt kommen wir aber zurück zu den Punkten, warum man mit Open Source arbeiten sollte. Und da komme ich ein bisschen so auf die Zukunft von Open. Und das ist Absicht, dass jetzt nicht Open Software dran steht, sondern die Zukunft von Open. Weil im Grunde genommen ist es so, dass die Open Source Software sich ja einfügt in ein viel wichtigeres und viel größeres Konzept, nämlich das, mit allem Open umzugehen. Wir sehen das wunderbar, und ich hatte es schon mal erwähnt, bei den Universitäten, bei den Forschungseinrichtungen, wie die mit offen mit Informationen umgehen. Und genauso sollte es eigentlich auch mit Software sein, weil nur durch den offenen Umgang mit diesen Informationen man letztendlich zu einer entsprechenden Innovation kommt, zu einem schnellen Fortschritt und sich auch die Sackgassen, in die man sich dann möglicherweise reingeht, dass man die frühzeitig erkennt, indem man sich austauscht mit anderen und von vornherein schon mal den besten Weg wählt. Oder auch verschiedene Wege ausprobiert nebeneinander, um dann den Weg, der sich dann am Ende als bester Weg erzeigt, dann auch wirklich nutzen zu können. Und das geht nur, wenn man offen mit Informationen umgeht, wenn man nicht versucht, alles zu verstecken und überall ein Login mit reinzubringen. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine Unternehmen nennen an dieser Stelle, aber es gibt ein paar, die haben sich in der Vergangenheit da sehr, sehr hervorgetan. Okay. Zukunft von Open. Was können wir erwarten? Natürlich ist es ein Blick in die Glaskugel, aber so nachdem, wie man so, wenn man die aktuelle Entwicklung so betrachtet und das ein bisschen so weiter fortschreibt, dann scheint es sehr wahrscheinlich, dass immer mehr Software als Service in die Cloud wandert. Also die wird gar nicht mehr selbst installiert, die muss man gar nicht mehr runterladen, sondern man geht in die Cloud und nutzt den Service dort. Das heißt, die Software ist noch da und erfüllt auch ihre Rolle, aber eben nicht bei mir auf meinem Rechner, sondern in der Cloud. Und ich benutze immer mehr meinen Browser dann als Fenster in diese Cloud, um damit Dinge zu tun. Schon ganz komplette Entwicklungsumgebung kann ich heute komplett im Browser durchführen und eigentlich, ja, es gibt kaum noch was, was ich nicht auch im Browser haben kann. Komplettes Office und so weiter. Okay. Nächster Punkt ist, Mehrwerte werden zunehmend über Services geschaffen. Das heißt, es ist gar nicht mehr so sehr die Software, mit der man Geld verdient, sondern es sind mehr die Services, mit denen ich Geld verdiene. Aber die Software ist weiter natürlich zwingende Bedingung dafür, dass ich diese Services zur Verfügung stellen kann. Und das umso mehr Sinn macht es tatsächlich, zu dieser Software dann eben auch zusammenzuarbeiten, damit ich den Service dann so gestalte, dass ich mit diesem Service dann besser bin als andere und darüber dann wieder mein Geld verdiene. Ja, der Desktop, hatte ich schon mal gesagt, tritt gegenüber der Cloud zunehmend in den Hintergrund, wenn man mit der Browser nach vorne kommt. Und immer weniger Firmen können sich proprietäre Codebasen leisten. Wenn man früher zum Beispiel ein komplettes Office bei sich zum Laufen bringen wollte oder ein komplettes Betriebssystem, dann ist diese Codebasis natürlich immer weiter gewachsen. Und wenn das komplett proprietär bleiben soll, dann wird es irgendwann unübersichtlich. Selbst mit Methoden wie Software Engineering wird es immer schwieriger, auf Veränderungen zu reagieren. Und das ist genau der nächste Punkt. Proprietäre Entwicklung können mit der Dynamik am Ende nicht mehr Schritt halten, weil die Dynamik wird immer mehr aus dem Open-Source-Bereich sehr, sehr schnell und mit einer hohen Dynamik erzeugt. Und ich bin eigentlich gezwungen, um interoperabel zu bleiben und die Technologien bei mir auch weiterhin zu unterstützen, die dann alle nachzuziehen. Und das wird bei proprietärer Codebasis immer schwieriger. Das heißt, es wird summa summarum immer weniger Software als Closed-Software entwickelt. Im Gegenteil, wird Software zunehmend in weltweiten Teams als quelloffene Software entwickelt werden. Heißt, die Bedeutung quelloffener Software als Open Source steigt. Es ist heute schon so, dass die Innovation in bestimmten Bereichen wie Cloud, Containertechnologie oder ähnliche eigentlich nahezu ausschließlich in offenen Prozessen stattfinden und in quelloffener Software. Aber das betrifft jetzt nicht nur den Bereich von Software, sondern ich glaube, dass insgesamt Innovation demnächst auch in den kommerziellen Bereichen immer häufiger in offenen Prozessen stattfinden wird. Wie gesagt, bei den Unis, Forschungseinrichtungen ist das heute schon so und ich hoffe, dass sich da auch nichts dran ändert. Aber es wird auch bei den kommerziellen Anbietern und den Softwareentwicklungen ja stärker in diese Richtung gehen. Ja, und letztendlich, wenn ich das jetzt mal übertrage, so wie man eigentlich jetzt umgeht in verteilten Prozessen, um sogar weltweit zusammenzuarbeiten, und trotzdem nicht das Chaos ausbricht, da kann man schon überlegen, ob eine Firma sich in seiner Organisation auch überlegen sollte, ob sie sich nicht in bestimmten Aspekten mal anschaut, wie denn eigentlich so eine Community funktioniert und vielleicht den einen oder anderen Punkt, warum eine Community sehr gut funktioniert, vielleicht mal übernimmt und das mal bei sich ausprobiert und die Vorteile einer offenen Organisation bei sich versucht zum Einsatz zu bringen. Die Trends sind auch dort. Wird teilweise ein bisschen verwechselt mit agiler Organisation. Das ist jetzt nicht unbedingt genau dasselbe. Zumal man mit agil, das ist so ein Begriff, dem muss man ein bisschen vorsichtig sein. Insbesondere dann, wenn der außerhalb des Softwareentwicklungskontextes genutzt wird. Aber eine offene Organisation mit einer offenen Kommunikation und keinen strengen hierarchischen Strukturen bringt wesentlich mehr, insbesondere wenn man auf dynamische Prozesse reagieren muss. Ja, und dann nochmal ein Punkt, mit dem wir ja gerade zu tun haben. Ein Homeoffice wird eben aufgrund der verteilten Zusammenarbeit, die immer breiter zur Anwendung kommt, wahrscheinlich eher zur Regel als zur Ausnahme. Ja, und damit freue ich mich, also dass ihr so lange mit dabei geblieben sind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen zu diesem Thema. Ich muss mich ein bisschen dafür entschuldigen, dass ich nicht allzu viele Statistiken habe jetzt zum Thema Open Source. Das liegt aber auch daran, dass es sehr, sehr schwer ist, vernünftige Statistiken aus diesem Bereich zu bekommen. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Natürlich kann ich mir bei GitHub oder bei GitLab angucken, wie viel da committed wird. Natürlich kann ich mir angucken, wer da so alles unterwegs ist. Aber schon festzustellen, wie viel wird da von Firmen mit reingebracht und wie viel wird von Individuen mit reingebracht, ist extrem schwierig, weil nicht alle Individuen dort sich outen als Mitglied eines Unternehmens und nicht alle, die dort als Unternehmensmitarbeiter eingetragen sind, wirklich jetzt ordentlich was committen in diesem Bereich. Oder auch beim Commit muss man eigentlich auch ein bisschen unterscheiden, ist das ein wichtiger Commit oder ist das eigentlich eher so ein Beitrag, so eine Randdiskussion. All das ist sehr schwer festzustellen, deswegen kann man da nicht so richtig einen Daumen drauf machen. Nur eines ist mir ganz sicher, der Bereich von Open Source steigt ständig. Die Bedeutung wird immer wichtiger und wir kehren damit sozusagen zurück und damit schließe ich der Kreis so ein bisschen in die Zeiten, als Open Source noch selbstverständlich war. Ja, und damit möchte ich gerne schließen und allen noch einen schönen Abend und ein schönes Restwochenende wünschen. Dankeschön.